SRF 3.
Islamistischer Terror sei es gewesen. Die türkische Regierung glaubt an einen Anschlag des IS auf dem Flughafen in Istanbul. Behinderte in der Schweiz können ihre Rechte gut durchsetzen. Diese Meinung ist der Bundesrat. In Afrika soll es auch eine Freizügigkeit für Personen geben. Die Afrikanische Union will diese Pläne schnell verwirklichen. Das Wetter teilweise sonnig und warm, besonders in der Nacht verbreitet mal nass. Info 3 mit Daniel Hofer. Der Schock nach dem Anschlag wirkt nach. Der Terror hat die türkische Metropole Istanbul erneut getroffen. Diesmal am Atatürk-Flughafen, dem größten des Landes. 36 Tote und fast 150 Verletzte. Das ist die momentane Bilanz des Selbstmordanschlages von letzter Nacht. Die türkische Regierung vermutet, dass die Terrororganisation Islamischer Staat das Verbrechen verübt hat. Ihre Nayan.
Der türkische Ministerpräsident İldırım sagte, die Handschrift der Terrormiliz IS sei zu erkennen. Beweise wurden keine veröffentlicht und bekannt hat sich bis zur Stunde niemand zu diesem schweren Anschlag. Seit langem wurde befürchtet, Terroristen könnten den Atatürk-Flughafen, einer der größten Europas, als Tatort eines Anschlags wählen. Gestern Nacht wurde dies Wirklichkeit. Drei Attentäter drangen in die Ankunftshalle ein, lieferten sich eine Schießerei mit der Polizei und sprengten sich danach selbst in die Luft. Tod, Leid und Panik. Schreckliche Szenen, abgebildet in den sozialen Medien, gehen um die Welt. Präsident Erdogan ruft die Welt zum gemeinsamen Kampf gegen den Terror auf und meint damit nicht nur den IS, sondern auch die kurdische Arbeiterpartei PKK im Südosten des Landes und die syrischen Kurden, die gegen den Islamischen Staat kämpfen, gemeinsam mit den USA. Erneut trifft der Terror die Metropole Istanbul mitten ins Herz. Im Januar tötete ein Selbstmordattentäter des IS in der Nähe der Hagia Sophia und der Blauen Moschee 12 deutsche Touristen. Und im März zündete ein IS-Attentäter auf der belebten Geschäftsstraße Istiklal seine Sprengstoffweste. Auch damals waren die Opfer Touristen. Die Botschaft, die die Attentäter aussenden, ist immer dieselbe. In der Türkei ist niemand mehr sicher. Jeder ist das Ziel. Für den Tourismus, einer der zentralen Wirtschaftszweige, sind die Folgen verheerend. Er ist eingebrochen, die Zahlen sind so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr.
Irene Meyer. Wir haben es gehört, die Regierung hat eine Nachrichtensperre verhängt und gleichzeitig dem IS die Schuld in die Schuhe geschoben. Cigdem Aktiol ist eine deutsch-türkische Autorin und Journalistin in Istanbul. Sie hat unter anderem eine Biografie über Präsident Erdogan verfasst. Ich habe sie vorhin gefragt, was dafür spreche, dass die Regierung bei ihrer Schuldzuweisung richtig liege.
Da muss man jetzt erstmal etwas vorsichtig sein mit den Spekulationen, denn es könnte auch, so wird zumindest hier spekuliert in den Medien, es könnte auch die kurdische Arbeiterpartei, die PKK gewesen sein, die hinter diesem Anschlag steckt. Die hatte auch schon angekündigt, dass sie touristische Ziele, und das ist der Flughafen ja, demnächst angreifen würde. Allerdings erinnert dieser Anschlag, den wir gestern Nacht hier erlebt haben in Istanbul, an den Anschlag in Brüssel, den islamistischen Anschlag. Und deswegen haben türkische Sicherheitskreise ganz schnell den Schluss gezogen, dass es sich hierbei um den IS handeln muss. Und Parallelen, die sind ja leider sehr stark vorhanden.
Wie geht denn die türkische Gesellschaft mit dieser Häufung der Anschläge um?
In der Türkei herrscht seit Monaten ein Klima der Angst. Seit Monaten erleben wir hier, dass wir fast tägliche Terrorwarnungen in Istanbul haben. Und das macht sich im Alltag bemerkbar, indem wir uns zum Beispiel als Istanbuler fragen, ob wir die Metro benutzen können oder die Fähre rüber auf die asiatische Seite oder auf die europäische Seite benutzen können. Das heißt, man weiß eigentlich nie, ob nicht irgendwann eine Bombe neben einem hochgehen kann. Damit rechnet man hier tatsächlich. Doch da hilft nur eins, einfach weiter im Alltag machen. Denn die Alternative, sich zu Hause zu verstecken, das funktioniert ja nicht.
Ist denn bei der Bevölkerung keine Wut gegenüber der Regierung zu spüren angesichts der Schutzlosigkeit?
Doch, die Wut ist sogar sehr stark und die Wut, die entlädt sich auch regelmäßig in Demonstrationen. Man muss aber sagen, dass wir jetzt im Moment den Ramadan haben hier in der Türkei. Es sind Sommerferien. Das heißt, Istanbul ist zum Beispiel verhältnismäßig leer. Viele Menschen sind auch im Urlaub oder viele Menschen fasten auch und sind tagsüber deswegen etwas ruhiger runtergeschaltet. Aber wenn sich diese Wut entlädt, zum Beispiel in Demonstrationen, dann werden diese Demonstrationen auch ganz rasch niedergeknüppelt von der Polizei. Das heißt, wenn es Ventile gibt, dann werden die ganz schnell geschlossen.
Was hat denn die Regierung Erdogan der Bevölkerung außer aggressiver Rhetorik gegen Angreifer zu bieten?
Leider recht wenig. Es wäre ja eigentlich die Aufgabe eines Staatspräsidenten, die Menschen zu umarmen, sie zu befrieden, sie auch wieder zu beruhigen. Das haben wir leider hier in der Türkei nicht. Erdogan hat jetzt wieder gesagt, die Türkei hat die Kraft, Entschlossenheit und Kapazität, um den Kampf gegen Terrorismus bis zum Ende fortzusetzen. Das sind Sätze, die hören wir nach jedem Terroranschlag, aber er kündigt nicht an, welche Konsequenzen das sein könnten, und er zeigt heute vor allem auch nicht, dass er tatsächlich diese Entschlossenheit und diese Kapazitäten hat. Denn wir warten hier eigentlich nur auf den nächsten Terroranschlag.
Sagt Cikdem Akyol, deutsch-türkische Journalistin in Istanbul. Brexit-Gespräche ohne Großbritannien, solche haben heute in Brüssel stattgefunden, Pascal Schmitz.
Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollen über das weitere Vorgehen nach dem Brexit-Entscheid beraten. Gestern hatten die EU-Partner den britischen Premierminister Cameron aufgefordert, so schnell wie möglich Klarheit über den Austritt Großbritanniens aus der Union zu schaffen. Zudem fand heute Morgen ein Gespräch zwischen der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz statt. Ein Treffen von Sturgeon mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist am Nachmittag geplant. In Schottland hatte sich eine Mehrheit für den Verbleib in der EU ausgesprochen, weshalb Sturgeon eine Ablösung Schottlands von Großbritannien ins Gespräch brachte. Die Rechte von Menschen mit einer Behinderung werden in der Schweiz weitgehend berücksichtigt. Dieser Ansicht ist der Bundesrat. Das Behindertengleichstellungsgesetz oder Revisionen der Invalidenversicherung hätten wesentliche Verbesserungen gebracht. Das hält die Regierung in einem Bericht an die UNO fest. Seit 2 Jahren hat die Schweiz mit der UNO eine Vereinbarung über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Behinderte Menschen seien in der Schweiz auch durch einen behindertengerechten öffentlichen Verkehr oder durch bauliche Maßnahmen an Gebäuden in die Gesellschaft integriert. Der Bundesrat strebe aber noch weitere Verbesserungen an. Strom sparen, das erklärten die Bundesverwaltung und bundesnahe Betriebe wie die SBB vor 2 Jahren zum Ziel. Und sie haben ihr Ziel erreicht. Die Betriebe hätten ihre Energieeffizienz bis Ende 2015 um über 25% gesteigert, teilt der Bund mit. Das hatten sie sich erst für das Jahr 2020 vorgenommen. Zum Beispiel stellte die Post ihre Rollerflotte in der Briefzustellung auf umweltfreundlichere Modelle um. Die SBB sparte unter anderem Strom mit neuen Rolltreppen in den Bahnhöfen. In Schweizer Spitälern ist die Zahl der Wundinfektionen laut einer Studie zurückgegangen. Es zeichne sich eine positive Entwicklung ab, schreibt der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken. In Auftrag des Vereins waren die Daten von über 50.000 Patientinnen und Patienten in rund 150 Spitälern ausgewertet worden. Das Ergebnis: In der Messperiode 2013-14 sanken die Infektionsraten etwa bei der Entfernung von Blinddärmen, bei Magenbypass- oder Leistenbruchoperationen und teilweise bei der Dickdarmchirurgie. Trotzdem sieht der Verein weiter Handlungsbedarf, wie er schreibt. Jedes Jahr erkranken Tausende von Patienten an Bakterien, die sie im Spital aufgelesen haben. Die Börsendaten von SIX Financial Information: Der Swiss Market Index liegt bei 7.956 Punkten plus 2,3%. Der Euro wird zu einem Franken 08,59 gehandelt, der Dollar zu 97,95 Rappen. Das Wetter: Am Nachmittag und morgen scheint teilweise die Sonne. Heute gegen Abend gibt es erste Platzregen und Gewitter. Morgen wird es teilweise nass. Die Temperaturen erreichen rund 25 Grad.
Mittag. Während wir in Europa darüber diskutieren, ob wir wieder Grenzkontrollen einführen sollen, will Afrika genau den anderen Weg gehen. Die Afrikanische Union will eine Art Schengen-Raum für ihren Kontinent schaffen. Die Einwohnerinnen und Einwohner aller Länder sollen bis 2020 visafrei reisen können. Damit will die Afrikanische Union die Wirtschaft und den Wohlstand fördern. Patrick Wülz in Nairobi, ist ein solcher Schritt nötig?
Ich denke schon, es wäre eine große Erleichterung für die Afrikanerinnen und Afrikaner und wirtschaftlich sicher zeitgemäß. Lange Menschenschlangen vor Botschaften von Menschen, die auf Visa warten oder an Grenzposten, bis man überhaupt durchkommt. Das gehört zum Alltag. Viele Leute in Afrika warten Jahre, bis sie überhaupt einen Pass bekommen, häufig verbunden mit Schmiergeldern. Also ein einheitlicher Pass, freie Mobilität, das wäre ein großer Schritt in die Zukunft. Zukunft.
Würde denn ein solcher visafreier Raum Afrika unabhängiger vom Westen oder vom China machen?
Soweit würde ich nicht gehen. Das ist nicht ein Allerweltsmittel, aber der freie Güter- und Personenverkehr in Afrika wäre sicher ein großer wirtschaftlicher Schritt in die Moderne. Also hier verlieren Geschäftsleute unendlich viel Zeit mit Grenz- und Zollformalitäten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die größte Hafenstadt hier in Ostafrika, hier in Kenia, Mombasa. Wenn dort ein Schiffscontainer ankommt, bis er in Nairobi ist, kann das problemlos 5, 7, 8 Wochen dauern, obwohl es nur 600 Kilometer sind, die Distanz. Also solche Hindernisse machen ein normales, modernes Wirtschaftsleben praktisch unmöglich.
Wie reist man denn heute in Afrika von einem Land zum nächsten?
Das ist völlig unterschiedlich auf diesem Kontinent mit 800 Millionen Menschen. Da gibt es Neuzeit, aber auch Mittelalter. Also in einer modernen Volkswirtschaft wie in Südafrika können Sie anreisen und bekommen innerhalb weniger Minuten anstandslos ein Visum. Noch moderner ist der kleine Staat Ruanda. Dort kann man das Visum elektronisch bestellen und wenn man in Kigali am Flughafen ankommt, gibt es teilweise sogar Automaten, wo man den Pass einscannen kann und dann durch ein Drehkreuz geht. Dann gibt es aber auch ganz andere Beispiele. Wenn Sie im Kongo an einem Grenzposten stehen, da haben Sie vorerst mal 3, 4 Wochen zu Hause gewartet, bis Sie ein Visum bekommen, haben sämtliche Papiere und wenn Sie dort sind, entscheidet der Grenzbeamte willkürlich, dass dieser Pass heute nicht gültig ist oder vielleicht die falsche Farbe hat und dann muss man lange warten, man muss Schmiergeld bezahlen und nur so lässt sich das dann irgendwie einrichten, die Einreise.
Die Afrikanische Union will diesen Wirtschaftsraum bis 2020 einführen. Ist dieser Plan überhaupt realistisch?
Ich glaube nicht daran. Im Unterschied zur Europäischen Union ist die Afrikanische Union eigentlich nur ein politischer Interessensverband. Man trifft sich regelmäßig, all diese afrikanischen Länder, man debattiert, man trifft auch Entscheidungen, aber diese Entscheidungen werden häufig nicht umgesetzt, haben selten Auswirkungen auf den Alltag von den Bürgerinnen und Bürgern dieses Kontinents. Weil ich denke, die Realitäten dieser 51 Länder sind völlig verschieden. Also ein Bürgerkriegsland wie Burundi oder die Zentralafrikanische Republik, diese Länder haben andere Probleme als eben eine Volkswirtschaft wie Südafrika oder Nigeria. Und in anderen Regionen, das muss auch erwähnt sein, kümmert sich die lokale Bevölkerung schlicht nicht um Grenzen. Sie wurden einmal von Kolonialbeamten auf dem Schreibtisch gezogen, teilweise quer durch Stammesgebiete. Sie werden auch nicht kontrolliert und die Leute besuchen ihre Verwandten auch ohne Pass.
Einschätzung von Patrick Wölser direkt aus Nairobi. Infobrei, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Mittag verantwortlich Thomas Fuchs und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.